Die Nachrichten von SRF um 6 mit Manuel Risi. In der Schweiz dürfen Läden am Sonntag nur an großen Bahnhöfen ohne Sonderbewilligung geöffnet haben. Das sagt das Bundesgericht in einem Leiturteil. Und die EU will besser gegen grenzüberschreitende Gefahren wie Terror und Cyberangriffe gewappnet sein und darum die Polizeibehörde Europol stärken. Das Wetter, morgen wird es ziemlich sonnig mit einigen Wolkenfeldern. Im Süden hat es mehr Wolken. Sonntag ist eigentlich Ruhetag, nicht so an vielen Bahnhöfen in der Schweiz, wo Lebensmittelläden oder andere Geschäfte offen sind und oft große Geschäftigkeit herrscht. Das geht aber nicht an allen Bahnhöfen, hat das Bundesgericht nun entschieden. Das höchste Gericht hält in einem Urteil fest, in der Schweiz dürfen ohne Sonderbewilligung nur Läden an großen Bahnhöfen sonntags offen haben. Die Läden an kleineren Bahnhöfen mit weniger Betrieb dürfen dies nicht, auch wenn sie regional wichtig sind. Hintergrund ist eine Klage des Detailhändlers Lidl, der sein Geschäft am Bahnhof von Châtel-Saint-Denis im Kanton Freiburg auch sonntags öffnen wollte. Bei etwa der Hälfte der Asylsuchenden in der Schweiz lässt sich nicht klar feststellen, wer sie sind und woher sie kommen. Mehr Klarheit erhoffen sich die Behörden durch die Auswertung von Handydaten. Seit heute ist das in der Schweiz möglich, Bundeshausredaktorin Ruth Wittwer.
Geflüchtete Menschen haben oft keine mangelhafte oder gefälschte Dokumente bei sich, wenn sie in der Schweiz einen Asylgesuch stellen. Davon betroffen sind jährlich bis zu 15.000 Personen. Mit den Daten auf ihren Mobiltelefonen oder Computern kann das zuständige Staatssekretariat für Migration SEM nun versuchen, die Nationalität und die Reiseroute der Geflüchteten zu bestimmen. Die neue Auswertungspraxis testet das SEM vorerst 3 Monate lang in den Bundesasylzentren Basel und Chiasso. Das SEM klärt bei jedem betroffenen Asylsuchenden vorher ab, ob eine Auswertung überhaupt nötig ist. Wenn ein Asylsuchender sein Telefon nicht zur Verfügung stellen will, kann die Migrationsbehörde auch auf andere Systeme zurückgreifen, etwa auf die zentrale Fingerabdruckdatenbank der EU, Eurodac.
Ein Mann aus dem Kanton Zürich wollte einen Auftragskiller auf seine Ex-Partnerin ansetzen. Davon ist das Bezirksgericht in Affoltern am Albis überzeugt. Es verurteilt den 54-Jährigen deshalb zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 5 Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte 15 Jahre gefordert. Roger Brändlin fasst den Fall zusammen.
Der Mann hat im sogenannten Darknet nach einem Auftragskiller gesucht. Dieser sollte dann seine Ex-Partnerin erschießen. Dieses Verhalten sei skrupellos gewesen und er sei heimtückisch vorgegangen, argumentierte die Staatsanwaltschaft. Der Mann war demnach bereit, 20.000 Franken für die Ermordung seiner Frau zu bezahlen. Sein Motiv: ein jahrelanger Streit um das Sorgerecht und die Unterhaltszahlungen für die beiden gemeinsamen Söhne. Ausgeführt wurde die Tat nie, denn beim angeblichen Auftragskiller handelte es sich wohl um einen Betrüger. Die Verteidigung forderte vergeblich einen Freispruch. Sie argumentierte etwa, die Chatnachrichten im Darknet habe jemand anders verschickt, ein Hacker, der sich Zugriff zum Computer des Beschuldigten verschafft habe. Nun liegt ein Urteil vor, 5 Jahre soll der Mann ins Gefängnis. Der Entscheid des Bezirksgerichts Affoltern kann noch weitergezogen werden.
Welche grenzüberschreitenden Gefahren lauern in der EU? Eine klare Antwort darauf hat auch die EU nicht, denn ihr fehlen die Instrumente, um das zu analysieren. Das soll sich nach Willen der EU-Kommission jetzt ändern, etwa mit mehr Kompetenzen für die Polizeibehörde Europol. Aus Brüssel EU-Korrespondent Charles Lieber.
Sicherheit sei eine Vorbedingung, damit die EU ihre Wirtschaft und Demokratie verteidigen könne, so Henna Virkkunen, Vizepräsidentin der EU-Kommission.
The threats today, they are big, they are global and increasingly also online.
Die Gefahren seien enorm, weltumspannend und vor allem immer häufiger in der virtuellen Welt zu finden. In der EU gibt es einen Flickenteppich von Organisationen, die versuchen, entsprechende Angriffe in Europa abzuwehren. Zuerst einmal fehlt es an Überblick. Den soll Europol schaffen und Geheimdienstinformationen aus den EU-Staaten zu einem kohärenten Gesamtbild zusammenfassen. Aufzurüsten gilt es auch bei den Instrumenten, besser verknüpfte Datenbanken, die in diversen EU-Agenturen bestehen, seien das Ziel, so die EU-Kommission. Es scheint, dass die EU nicht nur bei der militärischen Aufrüstung neue Wege zu gehen bereit ist. Spät kommt nun auch die Einsicht, dass die EU in vielen anderen Bereichen ihre Bürgerinnen und Bürger nur ungenügend zu schützen vermag.
Wir bleiben bei der EU-Kommission. Diese hat auch eine hohe Buße gegen die Autoindustrie verhängt. 16 große Autohersteller und der Branchenverband sollen sich über Jahre hinweg an einem Kartell beteiligt haben. Deswegen müssen sie nun eine Strafe von rund 460 Millionen Euro zahlen. Die EU-Kommission erklärte, die Beteiligten hätten sich über 15 Jahre hinweg beim Recycling von Altautos abgesprochen. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, schließt bei 12.687 Punkten plus 0,7%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2%. Der Euro wird zu 95,31 gehandelt und der Dollar zu 88,26. Soweit die Meldungen. Die Wetteraussichten: Morgen ist es mit einigen Wolkenfeldern ziemlich sonnig, mit mäßiger Brise gibt's um 15 Grad. Im Süden ist es mit vielen Wolken nur zum Teil sonnig. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Mario Storni.
SRF 2 Kultur.
Media.ch am Mikrofon hier im Studio 2 noch bis um 6:30. Der geschaffige Teil des Tages, der geht auch bei Ihnen hoffentlich langsam zu Ende. Im besten Fall habt ihr sogar Zeit, ein bisschen nach innen zu hören, auf den eigenen Körper. Haben Sie Durst oder Hunger, dann wäre ja vielleicht Kochen keine schlechte Idee. Wir begleiten Sie gerne. Iso Fitzroy hier mit «Body of Mine».
Drown it out. Forget about the here and now. I'm a little drunk, but if you're judging me, I wouldn't bother. I'm my own worst enemy. Nothing but a little nudge to tickle the sides. But my soul's crying out in the night. When will I bother to care for this old
I did. I'd be a race car driver. And I don't dive, but if I did, I'd be a deep sea diver. Backup plan, I'm not your man. Just in case, doesn't win the race, won't get your buried treasure. With compromise and half measures, push on through till you get to the other side. And keep the pedal to the metal. Oh yeah, keep the pedal to the metal. Oh yeah, keep the pedal to the metal. Oh yeah, keep the pedal to the metal. Yeah. I don't believe, but if I did, I'd be a true believer.
Yes, I would.
And I don't deceive, but if I did, I'd be a wily dealer. Backup plan, I'm not your man. Just in case, doesn't win the race, won't get your buried treasure. With compromise and half measures, push on through till you get to the other side. And keep the pedal to the metal.
Pedal to the Metal. Er plädiert für Vollgas, spielt virtuos Gitarre, hat auch eine super Stimme und ist auch blind. Und das sage ich nur, weil sein Albumtitel alles das auf den Punkt bringt. Raul Miron, Badass and Blind. Um Armenhäuser geht es jetzt dann gleich hier bei uns um 6:30. Die gab es in der Schweiz noch bis in die 1970er Jahre. Dort haben Behörden Menschen gesteckt, die arm waren, ein Alkoholproblem hatten, aber auch zum Beispiel alleinerziehende Mütter. Und die Zustände, die waren teils erbärmlich. Die
Zustände in diesem Armenhaus waren sehr prekär. Es hat kein Sterbezimmer gegeben, es hat nur 6er- und 8er-Zimmer gegeben. Man hat sich weder können erholen können, noch sind die eigenen Gebrechen oder Krankheiten wirklich gut behandelt worden. Also ich stelle mir vor, wie jemand mit offenen Beinen und Rheuma dort gelandet ist, ist es nicht mehr lang gegangen.
Sagt die Schriftstellerin Katharina Geise. Ihre Ur-Ur-Grossmutter kam 1953 gegen ihren Willen in ein Armenhaus. Und darüber hat die Autorin nun ein Buch geschrieben. Die Wünsche gehören uns. Mehr dazu jetzt dann gleich ab 6:30 in Kontext oder auch online sr.ch/Kontext.
Bem melhor seria poder viver em paz. ter que sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar. Sem ter que sofrer, sem ter que chorar, e ter que querer, sem ter que ensinar. Mas tem que sofrer, mas tem que chorar, e tem que querer, pra poder amar. Triste que ter paz e se arrepender, e se conformar e se proteger de um amor a
Thank you.
Tönt zwar auch brasilianisch, aber das war jetzt die spanische Posaunistin Rita Baez, die übernommen hat hier nach der brasilianischen Sängerin Seu. Und jetzt wird es nochmals brasilianisch mit einer Sängerin aus der Schweiz, aber es wird trotzdem brasilianisch mit der Sängerin Jenny G. Sie singt einen Titel von Dorival Caymmi, Rosa Morena.
Onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, rosa, morena. Onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo. Morena rosa, rosa morena, o samba tá esperando, esperando pra te ver. Deixa de lado essa pose de dengosa, anda rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose e vem pro samba, vem samba. O pessoal te esperar, rosa morena, onde vais, morena rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa, morena, morena rosa, rosa. Onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa. Rosa morena, o samba tá esperando, esperando pra te ver. Deixa de lado essa pose de dengosa. Anda rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose e vem pro samba, vem samba. O pessoal tá cansado de esperar. Oh rosa, o pessoal tá cansado de esperar. Morena rosa, o pessoal tá cansado de esperar.
Die Sängerin Jenny G. fasst zum Schluss hier im Musikprogramm von Roberto Hachaturian für Studio 2. Bis zum Kontext jetzt um 6:30 dann noch ein Gitarrist aus Brasilien, Fabiano do Nascimento, mit dem Saxophonisten Sam Gentle. Thank you.
SRF 2 Kultur.
6:30 am Dienstagabend. Zeit für Kontext. Wer kein Geld oder nur wenig Geld zur Verfügung hat, der hat es im Leben besonders schwer. Das gilt heute ebenso wie in früheren Zeiten. Heute allerdings gibt es, zumindest in der Schweiz, eine nicht geringe Anzahl an Unterstützungsangeboten für arme Menschen, und das war nicht immer so. Wie die Schweiz in früheren Zeiten mit armutsbetroffenen Menschen umgegangen ist, dazu jetzt hier der Kontext.
Ich habe mich natürlich gefragt, was ist ein Armenhaus damals überhaupt gewesen? Ich habe nachher auch gemerkt, dass es enorm viele Armenhäuser gegeben in der Schweiz zu selber Zeit und schon vorher. Und eben zum Teil bis in die 70er Jahre hinein.
Heute sprechen wir über Armenhäuser in der Schweiz. Und ich muss sagen, mich führt dieser Begriff Armenhaus ja eher weit zurück in die Vergangenheit. Also ja, in die Zeit von Jeremias Gotthelf, also in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Ja, und das ist ja auch nicht falsch. Gerade im 19. Jahrhundert gab es besonders viele Armenhäuser. Das war, wenn man so will, die Blütezeit der Armenhäuser. Aber es gab sie eben dann doch noch viel länger, als man heute denkt, nämlich noch bis in die 1970er Jahre hinein.
Mir hat es Wunder genommen, wie ist so ein Armenhaus, was läuft dort ab, wer kommt überhaupt dort her und warum hat es das so lange gegeben? Natürlich ist das jetzt ein paar Generationen her, aber für mein Gespür, ich bin jetzt 69, ist das eben noch nicht so lange her.
Das sagt die Schriftstellerin Katharina Geiser. Ihre Ururgroßmutter hat ihre letzten Tage in einem solchen Armenhaus im Kanton Bern verbracht, und darüber hat Katharina Geiser jetzt einen Roman geschrieben.
Ja, und dieser Roman, der liegt hier vor uns, sind gut 250 Seiten, Titel »Die Wünsche gehören uns«.
Für dieses Buch hat Katharina Geiser viel recherchiert, und dabei ist ihr klar geworden, arme Menschen wurden nicht nur gemieden und verachtet, sondern auch entrechtet.
Und genau darüber sprechen wir heute und schauen zurück in eine Vergangenheit, die ja so vergangen noch gar nicht ist.
Mein Name ist Katja Schönherr.
Du bist als Literaturredaktorin dieser Geschichte nachgegangen. Ich bin Berner Senn.
Die Zustände in diesem Armenhaus waren sehr prekär. Es hat kein Sterbezimmer gegeben, es hat nur 6er- und 8er-Zimmer gegeben. Man konnte sich weder erholen, noch sind die eigenen Gebrechen oder Krankheiten wirklich gut behandelt worden. Also ich stelle mir vor, wie jemand mit offenen Beinen und Rheuma dort gelandet ist, ist es nicht mehr lang gegangen.
Die Ururgroßmutter von Katharina Geiser ist dann tatsächlich bereits nach 5 Tagen im Armenhaus gestorben. Das war 1953, und diese Ururgroßmutter war damals 84. Sie wollte nicht ins Armenhaus, sie war aber auch nicht in der Lage, sich gegen diese Einweisung zu wehren.
Also mit anderen Worten, sie wurde zwangsangewiesen.
Ganz genau, und es war auch eine gängige Praxis damals, auch 1953 noch. Katharina Geiser beleuchtet in ihrem Buch also ein dunkles Kapitel Schweizer Sozialgeschichte, die fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen.
Fürsorgerische Zwangsmaßnahmen, das ist ein Begriff, den ich in letzter Zeit öfter gehört habe.
Ja, und das Thema wird auch gerade intensiv historisch aufgearbeitet.
Das kann ich bestätigen. Also es gibt aktuell eine Ausstellung dazu im Landesmuseum Zürich und auch eine im Historischen Museum Bern. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es noch gar nicht so lange her, dass den Opfern solcher Zwangsmaßnahmen eine finanzielle Entschädigung vom Bund zugesprochen wurde.
Ja, 25.000 Franken waren das. Das war aber übrigens ausdrücklich keine Entschädigung, Berner, weil man das Erlebte nicht angemessen entschädigen kann. Das geht einfach nicht. Sondern man hat gesagt, das ist eine Art Anerkennung, zumindest eine Anerkennung des erlittenen Leids.
Also mir fällt dazu spontan auch noch das Schicksal von Verdingkindern ein.
Ja, Verdingkinder gehören auch zu diesem Themenkomplex. Das alles wird unter dem Begriff fürsorgerische Zwangsmaßnahmen und Fremdplatzierung zusammengefasst.
Fürsorgerische Zwangsmaßnahmen. Lass uns diesen Begriff mal ein wenig aufdröseln.
Ja, das muss man auch wirklich mal aufdröseln, vor allem um sich die ganze Widersprüchlichkeit vor Augen zu führen. Fürsorgerische Zwangsmaßnahmen. Da steckt Fürsorge drin, aber auch Zwang. Der Staat hat also unter dem Label der Fürsorge, unter dem Label, dass man Menschen helfen wolle, Zwang ausgeübt. Menschen wurden ohne Gerichtsurteil administrativ versorgt, so hat man das genannt. Und das heißt konkret, sie wurden in Arbeitsanstalten, Trinkerheilanstalten oder eben in Armenhäuser eingewiesen. Letztlich waren sie der Willkür von Entscheidungsträgern in ihrer Gemeinde oder ihrem Bezirk ausgeliefert. Das war der Ansatz damals, um Armut zu bekämpfen.
Okay.
In einem Atemzug mit diesen fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen werden meist die Fremdplatzierungen von Kindern erwähnt, also dass man beispielsweise einer alleinerziehenden Frau das Kind weggenommen und in ein Heim gesteckt hat. Es zählen außerdem Zwangsadoptionen dazu und auch, du hast es erwähnt, die Ausbeutung von Verdingkindern, also die Ausbeutung von Kindern als billige Arbeitskräfte auf Bauernhöfen.
Und das Schicksal von Verdingkindern wird auch deshalb so breit zur Kenntnis genommen, weil viele der Betroffenen ja heute noch leben und ja, es inzwischen alte Menschen von ihrem Schicksal berichten können.
Ja, diese tragischen Kinderschicksale haben viele angerührt. Und um jetzt aber auf die Armenhäuser zurückzukommen, vom Leben und den Zuständen in diesen Institutionen weiß die Allgemeinheit hingegen kaum was. Und das liegt vor allem daran, dass es kaum noch Zeitzeugen gibt. Die meisten von ihnen sind inzwischen verstorben. In Armenhäusern waren nämlich vor allem ältere, gebrechliche und auch kranke Menschen oder Menschen mit Behinderung untergebracht.
Also es heißt, Katharina Geiser hat für ihr Buch mit niemandem sprechen können, der selbst in einem Armenhaus gelebt hat.
Genau. Und als Katharina Geiser 1956 zur Welt kam, war ihre Ururgroßmutter auch schon seit 3 Jahren tot. Geiser kannte ein paar Eckpunkte zu ihrer Biografie. Sie wusste, dass Elise Linda Brandt 1868 in Steffisburg geboren wurde. Sie hat 3 eigene Kinder geboren, von denen sind 2 ganz früh verstorben. Außerdem hat sie 4 Stiefkinder großgezogen. Sie hat fast ihr ganzes Leben lang als Wäscherin gearbeitet, ja, und nebenher immer Haushalt und Kinder. Also das Leben dieser Frau dürfte eine einzige Schufterei gewesen sein.
So klingt es, ja.
Ihr Mann starb dann 30 Jahre vor ihr. Elise lebte dann noch lange mit einem ihrer Stiefsöhne zusammen, der auch finanziell für sie aufkam. Als dieser Stiefsohn dann Anfang 1953 starb und niemand aus der Familie mehr bereit war, sich um sie zu kümmern, kam Elise schließlich ins Armenhaus. So viel wusste Katharina Geiser über ihre Urgroßmutter. Aber was darüber hinaus das Thema Armenhäuser anging, das musste sie alles recherchieren. Sie ist in Archiven gewesen, hat alte Berichte gelesen und mit Historikern gesprochen.
Ich selbst habe noch kein Buch von Katharina Geiser gelesen, aber ich sehe da hinten hier in der Kurzbiografie über sie, sie hat mehrere Romane geschrieben.
Ja, sie hat schon viel veröffentlicht und besonders angetan haben sie ihr historische Stoffe und vor allem das Leben ihrer Ururgroßmutter Elise. Das treibt Katharina Geiser schon lange um. Sogar im letzten Roman hat sie über Elise geschrieben, Unter offenem Himmel hieß der. Und darin ging es um Elise, als sie sehr jung war. Und jetzt im neuen Roman, Die Wünsche gehören uns, hat sich Katharina Geiser eben dem Lebensende ihrer Ururgroßmutter gewidmet. Konkret den letzten Tagen ihres Lebens, die sie im Armenhaus verbringen musste. Elise ist, wie gesagt, mit 84 in ein Armenhaus in der Nähe von Thun gebracht worden. Sie war also schon recht alt und Katharina Geiser vermutet, dass diese Zwangseinweisung ihr den letzten Lebenswillen geraubt hat.
Ich glaube, dass sie die Einstellung schon gehabt hat, wenn man mich dorthin bringt, ich bleibe nicht mehr lange dort. Und ich habe das relativ spät, da bin ich schon mitten im Text gsi, habe ich herausgefunden, dass sie nur 5 Tage sich aufgehalten hat im Armenhaus. Das ist mir aber nachher eigentlich entgegengekommen für die ganze Struktur des Buches.
Ja, und die Struktur dieses Buchs ist, dass es an den 5 Tagen im Frühjahr 1953 spielt. Es beginnt an dem Tag, als Elise ins Armenhaus gebracht wird und es endet mit ihrem Tod im Brückli. So heißt das Armenhaus im Roman.
Du sagst, so heißt es im Roman.
Ja, in Wirklichkeit hieß es anders. Katharina Geiser möchte aber den echten Namen gerne für sich behalten. Und für Brückli im Buch hat sie sich entschieden, weil dieser Ort für ihre Ururgroßmutter ja den Übergang zwischen Leben und Tod markiert hat. Es ist aber tatsächlich ein Name, den es hätte geben können. Armenhäuser hatten nämlich mitunter Namen, die ja angesichts der damaligen Zustände fast zynisch klingen. Namen wie Sonnenschein oder Waldheim oder Gottesgnad. Ich würde sagen, wir hören mal rein ins Buch, eine Stelle aus dem Anfang, als Elise im Brückli ankommt.
Schwester Burger verkniff es sich nicht zu erwähnen, dass selten jemand mit einem Koffer anreise. Die meisten brächten ein Bündel mit, höchstens, wenn überhaupt. Elise meinte, so etwas wie Anerkennung herauszuhören. Ein strenger Geruch kam von dem langen Gestell hinter der Eingangstür, das fast die ganze Länge des Treppenhauses einnahm. Sämtliche Schuhe der Heimbewohner standen hier, ausgerichtet in Reih und Glied. Wären die Schuhe kreuz und quer dagelegen, hätte dies beruhigend familiär wirken können. Doch zum einen verbot das die Hausordnung und zum anderen war an diesem Ort Zeit in Hülle und Fülle vorhanden, um Schuhbändel aus Langeweile oder Gewissenhaftigkeit in Schuhe zu stopfen. Selbst jene, für die das letzte Stündchen bald schlagen würde, die Kirche lag jenseits der kleinen Schlucht, fügten sich dieser Ordnung, sofern sie denn noch dazu imstande waren, sich hinunter ins Erdgeschoss zu begeben. Die Filzpantoffeln, die Elise zugeschoben wurden, waren ausgelatscht.
Viele Schuhe stehen da im Regal ganz ordentlich aufgestellt. Also das bedeutet viele Leute. Und Katharina Geiser hat ja vorhin gesagt, die Zustände, die waren prekär.
Die Armenhäuser wurden zunächst von der Kirche, später dann staatlich von den Gemeinden und Bezirken betrieben. Ja, und sie sollten die Allgemeinheit möglichst nichts kosten. In dem Armenhaus, in dem Elise Linda Brandt starb, wohnten über 60 Menschen. Es war ein kleines Haus, es war eng, es war massiv überbelegt. Die hygienischen Bedingungen waren miserabel.
Ja, und was erzählt Katharina Geiser nun da?
Es wird von der Ururgroßmutter, also von Elise, erzählt, ihre 5 Tage eben im Armenhaus. Dazu dann in Rückblenden, wie ihr Leben bis zu dieser Zwangseinweisung verlaufen ist. Im Buch kommen aber auch die Lebensgeschichten von anderen Menschen vor, die damals mit der Ururgroßmutter zusammen im Armenhaus gewohnt haben könnten. Also es ist ein Sammelsurium an traurigen und tragischen Biografien.
Und wie liest sich das?
Ja, manchmal schon ein bisschen verwirrend, eben weil es so viele Lebensgeschichten in einer Geschichte sind. Es gibt auch manchmal Perspektivwechsel, die ich beim Lesen nicht immer nachvollziehen konnte. Mitunter war mir auch die Sprache etwas zu sanft für die krassen Umstände, die sie ja beschreibt. Aber bei aller Verwirrung, dass so viele Biografien geschildert werden, ist gleichzeitig auch die Stärke vom Buch, ne? Es ist ein Panorama von Menschen, die einfach Pech gehabt haben. Am Anfang ihres Schreibprozesses, hat mir Katharina Geiser erzählt, hat sie übrigens alle Armenhausbewohnerinnen und Bewohner erstmal gezeichnet.
Ich habe jeden Tag nachher 1-2 Porträts gezeichnet und habe nachher angefangen, denen auch einen Namen zu geben, diesen Leuten, diesen möglichen Armenhausbewohnern. Ich habe nachher auch die Zeichnungen selber abfotografiert, ein bisschen ausgedruckt und habe sie so umeinander geschoben, um zu schauen, wer würde jetzt mit wem im Zimmer sein. Und das war ein ganz eigenartiges Gefühl gewesen, weil manchmal habe ich jemanden wieder wegtun und denke, nein, also diese Frau passt jetzt da gar nicht rein oder der Mann, der ist irgendwie, der nimmt zu viel Raum ein oder ja, passt einfach nicht und habe ihn wieder ganz rausgetan, ganz aus dem Projekt raus, so dass am Schluss einfach die Leute da waren und erst dann, als ich die, glaube ich, jetzt 64 Leute hatte und die so eingerichtet habe in diesem Haus, dann ist plötzlich gegangen mit Schreiben.
Ja, und schau mal, Bernhard, da die kleinen Porträts, die sind jetzt auch alle hinten im Buch abgedruckt, ja. Diese Zeichnungen.
Ja, ich sehe das. Das sind eigentlich ganz, ganz gute Zeichnungen, muss ich sagen. Daneben dann immer so ein paar Worte.
Ja, also, hier, also sie kann auch zeichnen.
Ja, das kann sie sehr wohl. Da steht dann zum Beispiel hier, Jacqueline Fritz arbeitete im Winter als Schneeschipper, im Sommer als Heizer auf Dampfschiffen auf verschiedenen Seen in der Schweiz, leidet an einer fortgeschrittenen Arterienverkalkung und ist gemütskrank. Oder hier die Klopfenstein-Eva, geisteskrank, die Diagnose traumatisiert und hirnverletzt, beschreibt es genauer, da Eva von ihrem Ehemann fast zu Tode geprügelt wurde. Nach einem Spitalaufenthalt kam sie ins Brückli, steht da.
Der Kosmos dieser Figuren, den sie recht liebevoll beschreibt, den findet man in diesen Fürsorgeakten. Und ich habe tausende davon gelesen. Das sind solche Lebensläufe.
Das hat mir der Historiker Thomas Wonker über Katharina Geisers Roman gesagt. Wonker hat sich intensiv mit Armenhäusern beschäftigt und er war auch Mitglied einer unabhängigen Expertenkommission, die der Bundesrat vor gut 10 Jahren zur Aufarbeitung fürsorgerischer Zwangsmaßnahmen einberufen hat. Und von ihm wollte ich erstmal ganz generell wissen, wie und wann die Armenhäuser in der Schweiz entstanden sind.
die allerersten, das waren diese Waisen- und Zuchthäuser in Zürich und in Basel, die entstanden im 17. Jahrhundert. Aber die große Entstehungszeit war im sogenannten Jahrhundert der Anstalten, im 19. Jahrhundert. Aber auch noch im 20. wurden eigene Gebäude mit dem Titel Armenhäuser neu errichtet.
Das Anstaltswesen war also jahrhundertelang ein fester Bestandteil der Sozialpolitik. Thomas Wonka hat mir erklärt, dass dabei der Anspruch, bedürftigen Menschen zu helfen, eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat. In erster Linie ging es um die Isolation vom Rest der Gesellschaft. Armhäuser standen deshalb auch meist am Rande eines Ortes, nie mittendrin.
Diese Isolationsgedanke ist nicht zu unterschätzen, denn vorher gab es die Institution des sogenannten Umgangs. Das funktionierte so, dass man die Armen in der Gemeinde, die Obdachlosen, dass man die reihum in die mittleren, reicheren Häuser schickte, an den Tisch des Hauses, oder gut, manchmal wurden sie dann auch im Nebengebäude untergebracht. Und dort waren sie dann für 2-3 Monate, dann mussten sie weiterziehen ins nächste größere Haus mit Haushalt. Und so zogen sie dann von Haus zu Haus im gleichen Ort, und das war dann eben der Umgang. Und natürlich fiel das denjenigen, wo diese armen Mitbürgerinnen und Mitbürger einquartiert wurden, relativ lästig. Die Hilfe war ja sehr privat, es war etwas wie eine Einquartierung. Und um aus diesem System herauszukommen, hat man dann diese Armenhäuser gegründet.
Thomas Wonka hat mir zum Beispiel die Hausordnung des Armenhauses von Rafz im Kanton Zürich gezeigt. Und ich habe mal einen Auszug daraus mitgebracht, einfach um einen Eindruck zu vermitteln.
Artikel 38. Das Anstaltsgebäude soll im Sommer um 9 Uhr und im Winter um 7.30 Uhr abends geschlossen werden. Nachher dürfen keine Anstaltsgenossen mehr vor dem Hause sein. Artikel 40. An Sonn- und Feiertagen haben die gesunden, nicht ekelhaften erwachsenen Anstaltsgenossen und die schulpflichtigen Kinder unter Aufsicht der Vorsteherschaft den Gottesdienst zu besuchen und nach beendetem Gottesdienst sofort wieder in die Anstalt zu gehen. Artikel 43. Strafbar sind folgende Vergehen: Ungehorsam gegen die Befehle und Anordnungen der Vorsteherschaft, Beschimpfungen oder gar Tätlichkeiten gegen dieselben. Ferner Streit, Zank, Drohungen, Spöttereien, Bettel, Entweichung oder Versuch dazu aus der Anstalt, Besuch von Wirtshäusern, Trägheit, Widerspenstigkeit und alle anderen Vergehen gegen gute Sitte und Ordnung. Artikel 44. Disziplinarstrafmittel sind Verweis, Kostminderung und Arrest. Die beiden letzteren Strafmittel können miteinander verbunden werden.
Das sind ganz schön viele Einschränkungen. Mir ist jetzt da vor allem der Begriff ekelhaft hängen geblieben.
Ja, und solche Wörter liest man in den Quellen andauernd. Ekelhaft, liederlich, arbeitsscheu. Das zeigt, wie ein Großteil der Gesellschaft damals auf arme Menschen geschaut hat. Arm sein galt als Schande. Und die Menschen in Armenhäusern nannte man bezeichnenderweise auch Insassen, als wären sie Kriminelle in einem Gefängnis. Hier noch ein anderes Beispiel, das mir der Historiker Thomas Wonka genannt hat, womit ein armer Mensch konfrontiert war.
Er musste mit Betitelungen rechnen, die aus heutiger Optik wirklich krass sind. Das im Kanton Luzern hießen die Leute, die um Fürsorge nachsuchten in der Gemeinde, ganz offiziell, und in den Akten steht das so: Gemeindebelästiger. Also das spricht ja auch schon Bände.
Was für ein Ausdruck, Gemeindebelästiger. Hatten Armenhausbewohner überhaupt irgendwelche Rechte?
Ja, wenn sie Glück hatten und es noch konnten, durften sie in der Umgebung ein bisschen spazieren gehen. Sie hatten auch ein Anrecht auf Nahrung. Zu essen gab es allerdings wenig. Hafergrütze, Kartoffeln, Brot. Untergebracht war man, wie gesagt, in engen Mehrbettzimmern. Ja, im Grunde fällt vor allem die Entrechtung auf.
Entrechtung heißt?
Ja, die Männer verloren mit Eintritt ins Armenhaus ihr Stimmrecht. Die Frauen, man darf es nicht vergessen, hatten ohnehin noch keins. Klar. Außerdem wurden die armen Genössigen, also unterstützungsbedürftige Personen, in ihren Heimatort geschafft, selbst wenn sie nie dort gewohnt hatten. Also oft kamen sie dann noch in eine ihnen völlig fremde Umgebung. Und was jemand noch an eigenem Besitz hatte, musste er beim Eintritt ins Armenhaus abgeben. Dazu noch mal eine Stelle aus dem Roman von Katharina Geiser. Hier bekommt Elise von der Armenhausmutter Ottilia gerade eine der Hausregeln erklärt.
Schwester Ottilia hob die Brauen und holte tief Luft. Nun aber zu etwas, was wir hier zur allgemeinen Regel erhoben haben. Es betrifft die Übernahme von persönlichen Wertgegenständen. Da die Heimatgemeinden nur sehr knappe Kostgelder für unsere Pfleglinge bezahlen, ist es üblich, mitgebrachtes Geld und Schmuck abzugeben. Alles, was eben von weltlichem Wert ist. Das gibt unserem Betrieb eine gewisse Sicherheit. Wie ich sehe, tragen Sie einen Ehering aus echtem Gold vermutlich. Wären Sie so gut, ihn mir zu geben? Und verfügen Sie auch noch über eine Barschaft? Elise schluckte leer.
Die Leute wurden entpersonalisiert, das ist ja das Kennzeichen von solchen Institutionen. Der Raum für persönliche Utensilien, Bilder an den Wänden, einfach jeglicher Komfort, den man in der eigenen Wohnung noch hatte, der war weg. Also es war kein Privatraum, es war ein durchstrukturierter, fremdbestimmter Raum und ein Leben ohne Privatsphäre.
Armenhäuser in der Schweiz, sag mal Katja, gab es eigentlich viele davon?
Es gab viele, das weiß man, aber meine Frage nach der konkreten Anzahl konnte mir der Historiker Thomas Wonka nicht beantworten.
Meines Wissens weiß man das nicht. Es ist eine Forschungslücke, auf die ich gerne hinweise. Es gibt wenige oder gar keine generellen Arbeiten darüber, obwohl das in der Sozialgeschichte eigentlich naheliegend wäre. Da fehlt einfach Statistik, es fehlt regionale oder gar landesweite oder mindestens kantonale systematische Aufarbeitung.
Datenmaterial, sagt er, dürfte es in den Gemeinden und Bezirken jedenfalls mehr als genug geben.
Die Akten sind durchaus vorhanden, auch die Jahresberichte. Die waren eigentlich oft stolz darauf, dass sie eben ein Armenhaus hatten, dass sie denen sogar ab und zu eine Reise ermöglichten oder mal wieder zu Weihnachten eine Wurst spendeten. Das ist alles festgehalten. Es gibt auch die Reglemente dieser Armenanstalten. Es gibt Bewohnendenlisten und zu den allermeisten dieser in den Armenhäusern Lebenden gibt's auch Fürsorgeakten. Die sind nicht immer erhalten, aber es dürfte ausreichend davon vorhanden sein, um mehrere Forschungsprojekte langjährig zu alimentieren.
Also ich finde das schon erstaunlich, dass es da nicht mehr gibt und dass es nicht besser erforscht ist. Ich meine, es gibt so viele Nationalfondsprojekte, die sich mit der Schweizer Geschichte befassen.
Ja, und es gab sogar tatsächlich gerade erst das Nationalfondsprojekt 76. Das hat sich ausdrücklich mit Fürsorge und Zwang beschäftigt. Aber der Aspekt Armenhäuser wurde darin nicht systematisch analysiert. In einzelnen Kantonen, im Aargau, in Bern und in Nidwalden beispielsweise, ist zwar schon viel Forschungsarbeit geleistet worden in den vergangenen Jahren, aber wie gesagt, eine schweizweite systematische Aufarbeitung, die fehlt bislang. Eine beispielhafte Zahl für den Kanton Aargau wäre aber im Jahr 1953, also in dem Jahr, in dem Katharina Geisers Roman spielt, gab es dort 57 Armenhäuser.
57, also das tönt für mich doch jetzt nach recht viel. Also selbst wenn man berücksichtigt, dass der Kanton Aargau einer der größeren Kantone ist.
Ja, aber man darf eben auch nicht vergessen, nach zwei Weltkriegen war die Armut groß und das Sozialversicherungswesen war in der Schweiz gerade erst am Entstehen.
Das führt mich natürlich jetzt zur Frage, 1947 wurde ja die AHV, also die Alters- und Hinterlassenenversicherung eingeführt und ein Jahr später wurden die ersten Renten ausbezahlt. Das gilt als Meilenstein in der Schweizer Sozialpolitik. Hat Katharina Geisers Ururgroßmutter nicht mehr davon profitieren können?
Katharina Geiser weiß nicht, ob Elise noch die Rente bekommen hat. Wenn, dann wären es 40 Franken im Monat gewesen und offenbar war das zu wenig für Elise, um über die Runden zu kommen. Hinzu kam, dass sie auch krank war und Hilfe brauchte. Es hat in der Schweiz trotz der AHV-Einführung noch bis in die 1970er Jahre hinein Armenhäuser gegeben, schlichtweg, weil die Rente vielen nicht gereicht hat. Wer dann ins Armenhaus kam, musste seine Rente übrigens als Gegenleistung für Kost und Logis abgeben.
Armenhäuser und Zwangseinweisung gab es also weiterhin. Wann hat denn diese Praxis dieser radikalen Bevormundung aufgehört?
Das ist markiert mit dem Jahr 1981. Da wurden die Gesetze zur administrativen Versorgung aufgehoben. Und bis dahin war es von Gesetzes wegen also erlaubt gewesen, Tausende von Menschen in irgendeine Anstalt zwangseinzuweisen. Erst nach 1981 wurden die letzten Armenhäuser geschlossen. Einige davon dienen heute noch als Pflegeheime, andere als Wohnhäuser. Viele hat man aber auch abgerissen.
Thank you.
Katharina Geiser hat für die Arbeit an ihrem Roman mit dem Titel »Die Wünsche gehören uns« viel recherchiert. Hat sich für Sie so etwas wie ein Resümee ergeben?
Ja, mir hat Katharina Geiser erzählt, dass ihr dadurch noch einmal bewusst geworden sei, wie schwer das Leben für Menschen war, die aus ärmeren Schichten stammten oder die aus welchen Gründen auch immer nicht den gesellschaftlichen Normvorstellungen entsprochen haben.
Im Grossen und Ganzen, die Artikel, die ich gefunden habe, haben mir eigentlich gezeigt, die Armen sind nicht nur arm gewesen, sie sind auch arm gewesen, wenn sie in die Mühle gekommen sind.
Arme Menschen waren der Willkür der Behörden ausgesetzt. Man hat sie diskriminiert, entrechtet und unentwegt versucht, sie zu disziplinieren und durchs Wegsperren in eine Anstalt zu isolieren. Es ist weniger darum gegangen, den Menschen zu helfen, als vielmehr darum, sie aus dem Weg zu schaffen. Eine von Katharina Geisers zentralen Erkenntnissen, nachdem sie sämtliche Akten der Armhausbewohnerinnen und Bewohner gesichtet hat, aus der Armut herausgeführt, haben die fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen keinen einzigen der Menschen, die damals zusammen mit ihrer Ururgroßmutter untergebracht waren.
Das ist eigentlich eine eher vernichtende Bilanz dieser Vergangenheit, die eben so lange noch gar nicht vergangen ist.
Ja, und Katharina Geiser ganz persönlich hat die Beschäftigung mit dieser Vergangenheit dazu angeregt, über ihre eigene Position in der Gesellschaft heute nachzudenken.
Zu wissen, was nachher ein Armenhaus ist und wie jemand stirbt, das ist schon wichtig, gerade wenn man selber älter wird. Man macht sich ja auch ein Bild, wie ist denn mit mir im Alter? Wer schaut denn mir vielleicht? Oder was will ich denn auf jeden Fall nicht? Ich glaube, ja, je älter man wird, desto wichtiger werden die Themen, was die Frauen vor einem gemacht haben, geleistet haben und erlitten haben.
Fünf Tage im Armenhaus. Das war ein Kontext von dir, Katja Schönherr. Sounddesign Lukas Fretz, Produktion Anna Jungen. Und das Buch von Katharina Geiser, über das wir gesprochen haben, heißt »Die Wünsche gehören uns«. Erschienen ist es im Verlag Jung und Jung. Und die Auszüge hat Lara Körte gelesen. Mein Name, Bernhard Senn.
Und morgen geht's hier dann an dieser Stelle um Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, der starb vor 100 Jahren. Er war der Begründer der Anthroposophie und er gilt als kontroverser Esoteriker, aber auch als visionärer Philosoph. Tatsache ist, Rudolf Steiners anthroposophische Lehre begeistert viele Menschen bis heute. Allerdings gibt es auch reichlich Kritik daran. Was ist immer noch aktuell an Steiners Gedankenwelt, 100 Jahre nach seinem Tod? Das hören Sie morgen hier um 9 Uhr vormittags oder am Abend um 6:30 auf SRF 2 Kultur. Thank you.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidegger. Dienstag, der 1. April, das sind unsere Themen. Die EU will sich nicht nur militärisch neu aufstellen, sondern auch bei der Geheimdienstzusammenarbeit. Das Ziel, ein Kulturwandel bei der inneren Sicherheit. Was das genau heißt, klären wir gleich als erstes. In Syrien wurden die Kurdinnen und Kurden vom alten Regime unterdrückt und zeigen sich nun auch gegenüber der neuen Regierung skeptisch.
Und deswegen haben Kurden besondere Angst, in einem neuen Syrien jetzt auch wieder ihre Rechte nicht ausleben zu können. Und dementsprechend verstehe ich auch den Protest gegen die jetzt verkündete Übergangsregierung.
Über die Rolle der kurdischen Bevölkerung in Syrien, das Gespräch mit der Expertin Bente Schiller. Dann, der chinesische Autobauer BYD verkauft seine Autos ab heute auch in der Schweiz. Dabei ist die Skepsis der Kundschaft gegenüber chinesischen Fahrzeugen nur eines der Probleme. Und die stillgelegten Güterbahnhöfe sind die schlafenden Dinosaurier Mailands, sagt diese Architekturprofessorin.
Erano un po' come dei grandi dinosauri dormienti, no? Che erano nel cuore anche della città.
Auf einem von diesen steht nun das Olympische Dorf für die Spiele im nächsten Jahr. Im Bereich der inneren Sicherheit fehlen der Europäischen Union derzeit die Instrumente, um grenzüberschreitend Gefahrenanalysen zu erstellen. Fallweise koordinieren die EU-Staaten unter sich oder auch nicht. Das sei in Anbetracht der Bedrohungen nicht mehr zeitgemäß, findet die EU-Kommission. Wie bei der militärischen Verteidigung fordert sie auch im Geheimdienstbereich mehr europäische Zusammenarbeit. Aus Brüssel, EU-Korrespondent Charles Liebherr.
Sicherheit sei eine Vorbedingung, damit Europa die EU ihre Wirtschaft und Demokratie verteidigen könne, so Henna Virkkunen, Präsidentin der EU-Kommission.
The threats today, they are big, they are global and increasingly also online.
Die Gefahren seien enorm, weltumspannend und vor allem immer häufiger in der virtuellen Welt zu finden. Der Kampf gegen Terrorismus, gegen das organisierte Verbrechen, gegen Cyberkriminalität.